muss man als Komponist wirklich Ahnung von Tontechnik haben? Diese Frage hat mir Dennis gestellt und ich dachte mir sofort, hey, das ist ein Spitzenthema für eine neue Podcast-Episode. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Erstmal ganz lieben Gruß an den Dennis. Dennis studiert Komposition, vor allen Dingen auf dem Schwerpunkt Orchester. Ich habe schon einige Stücke von ihm gehört und die sind wirklich immer sehr, sehr beeindruckend gewesen. Jetzt hat sich Dennis gesagt, hey, ich möchte noch Tontechnik studieren, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist das persönliche Interesse, was ich immer super geil finde, denn wenn man an einer Sache ein persönliches Interesse hat, dann steht man da auch hinter und hängt sich da auch voll rein und merkt sich die Sachen aus. Der zweite Grund war, dass Dennis sagt, naja, ich glaube, mittlerweile muss ein Komponist ja ein halber Tontechniker sein. Und da ist natürlich die Frage, ist das wirklich so? Also meiner Meinung nach erstmal nein. Das kommt natürlich darauf an, ne, was muss man jetzt alles machen, was beinhaltet das Ganze. Wenn man jetzt mit Mikrofon zum Beispiel hantiert, dann sollte man natürlich schon wissen, dass es dynamische Mikrofone gibt und Kondensatormikrofone, ob wir eine Phantomspeisung brauchen, ja oder nein, wie sieht es mit der Vorverstärkung aus. Dann natürlich auch, dass man richtig pegelt und nicht übersteuert und sich wundert, ja, also das Signal, was jetzt in meiner DAW ankommt, das klingt ja total kacke, meine DAW, die baut irgendwie Mist. Dass man weiß, okay, das ist vielleicht nicht die DAW, sondern das ist zum Beispiel die Vorverstärkung. Und da gibt es ja zum Beispiel auch Mythen wie das Gain-Staging. Und hey, ich wette, ganz viele wissen nicht, was Gain-Staging ist, machen aber trotzdem geile Tracks, weil sie einfach auf den Sound achten. Und vielleicht ist es in diesem Fall gar nicht wichtig. Oder das Gain-Staging wird jetzt eben missachtet und es klingt gerade deswegen geil. Und Enthüllung des Monats? Ich achte auch nicht immer drauf. Als Komponist muss man sich nicht auch unbedingt um Werte kümmern, wie Loudness Units Full Scale oder LEQM. Das macht der Mischtonmeister, der nachher den Film, die Werbung, den Spot, was auch immer mischt. Die Frage ist, warum sollte ich als Komponist überhaupt tontechnisches Wissen haben? Hey, ich arbeite komplett im Rechner, ich habe ein Keyboard, Synthes und Libraries, da kann doch gar nichts schief gehen. Es gibt schon Dinge, die wichtig sind, zum Beispiel, dass ich weiß, was RMS ist, wenn ich meine Musik abliefere, zum Beispiel bei Archivmusik-Libraries, dass ich meine Musik nicht tot limitiere, bevor ich sie zum Mastering gebe oder komplett in die Übersteuerung fahre. Ein anderer wichtiger Aspekt sind Grundlagen des Mischens. Wann nutze ich zum Beispiel einen Effekt als Send und wann als Insert-Effekt und was ist überhaupt der Unterschied dazwischen? Der Unterschied macht nicht unbedingt den Klang aus, kann einem aber sehr, sehr viel Rechenleistung sparen und den Workflow erheblich beschleunigen. Dann gibt es noch andere Punkte, wie zum Beispiel das richtige Benutzen von EQ, Kompressor, Limiter, Reverb, Delay und vielen weiteren. Muss man dafür jetzt gleich Tontechnik studieren? Jein. Also erstmal ist es ganz wichtig, wenn man schon studiert und nebenbei noch ein anderes Studium machen möchte, dass das natürlich eine finanzielle und auch zeitliche Belastung ist. Nichtsdestotrotz ist es aber immer gut, wenn man wirklich eine kompetente Person hat, die einem wirklich etwas erklärt und im besten Fall auch 1:1. Ein komplettes Tontechnikstudium geht schnell über die Grundlagen hinaus und kann damit für dich sehr herausfordernd und eventuell auch langweilig sein, wenn es zum Großteil Inhalte gibt, die für dich nicht wirklich interessant oder wichtig sind. Deswegen solltest du dir wirklich ganz konkret die Inhalte angucken. So gibt es einige Studiengänge, wo das Thema Sampling eine wichtige Rolle spielt und bei anderen überhaupt nicht. Da musst du für dich wissen, ist das wichtig oder nicht. Andererseits gibt es in einem Studium sicher auch Inhalte, auf die man selber nicht gekommen wäre und man froh ist, dass man darüber etwas erfahren hat. Heutzutage gibt es sehr viele Möglichkeiten, sein Wissen zu erweitern und darüber habe ich auch eine sehr tolle Podcast-Folge mit Florian Arndt gemacht. Eine oft genutzte Quelle ist natürlich YouTube. Prima, das ist kostenlos. Allerdings geht es da jetzt oft nicht so in die Tiefe wie bei einem Studium oder einem professionellen 1:1 Coaching. Nach einer Viertel bis halben Stunde ist das Video vorbei. Manchmal gibt es auch irgendwelche Short-Tricks. Und dann muss man sich auf dem Kanal weiter umschauen oder auf anderen Kanälen. wenn du wirklich etwas Konstantes mit Tiefe, Qualität und rotem Faden haben möchtest, dann gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Kurse, die angeboten werden. Die kannst du dir runterladen oder streamen. Manchmal gibt es innerhalb der Kurse auch noch Kommentare oder Foren oder Chats, sodass du dich mit anderen Studenten austauschen kannst. Eine weitere Fortbildungsmöglichkeit sind Workshops. Ja, das ist jetzt zu Corona nicht möglich und sicher gibt es auch den ein oder anderen Workshop, der online abgehalten wird, aber das wird demnächst sicher auch wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Und da gibt es zum Beispiel den Alan Meyerson, der so ziemlich jede Filmmusik von Hans Zimmer mischt, der ab und zu auch Workshops hält. Ich glaube, die letzten hat er in Frankreich gehalten, die man auch buchen kann. Eine ganz klassische Form der Fortbildung sind Bücher. Ob du das Ganze jetzt als Kindle-Version oder wirklich ein Hardware-Buch nimmst, was du in die Hand nehmen kannst, ist dir überlassen. Aber da gibt es sehr, sehr viele gute Bücher über Studiotechnik, Tontechnik, Komposition und weiteres. Du kannst auch vom Wissen von Profis profitieren, indem du zum Beispiel einem Profi eine Session zum Mischen gibst und ihn im Vorfeld bittest oder fragst, ob es geht, dass du nicht nur das Ergebnis bekommst, sondern die komplette Session. Dafür müsst ihr natürlich dieselbe DAW haben. Oder du bittest, dass du direkt beim Mischen der Session dabei bist. So war das damals beim Peter Fuchs. Ich habe gesagt, Mensch, ich finde deine Arbeit total klasse. Ich würde gerne einen Track von dir mischen lassen und einfach neben dir sitzen und dabei zuschauen und dir ein paar Fragen stellen. Und er hat gesagt, ja, das können wir gerne machen. Hat aber auch gesagt, ja klar, je mehr Fragen du stellst, desto länger dauert das und umso teurer wird es. Das war für mich völlig okay, weil das für mich einen ungeheuren großen Wert hatte. Wissen bekommt man natürlich auch durch Praxis und Ausprobieren. Das kannst du eventuell sammeln durch ein Praktikum oder dass du bei Projekten involviert bist, wo du Profis über die Schulter schauen kannst, selber eigene Fehler machen darfst, ohne dass es jetzt gleich mega schlimm ist. Der allerwichtigste Aspekt ist aber selber machen. Mache eigene Erfahrungen, mache eigene Fehler, probiere selber Dinge aus. Sorg dafür, dass du alle deine Plugins kennst und deine ganzen Werkzeuge, bevor du dir irgendein neues Plugin oder Tool kaufst, was jetzt der neueste, heißeste Scheiß ist und dir verkaufen möchte, dass du nur damit ganz schnell und ganz einfach zu einem perfekten Mix kommst. Oft sehe ich die Frage, soll der EQ vor oder nach dem Kompressor kommen? Und da frage ich mich immer, hey, warum hast du es nicht einfach selber ausprobiert? Das ist ja ganz einfach zu erledigen. In einem Hardware-Tonstudio musste man das Ganze patchen. Jetzt kann man ein Plugin einfach hin und her schieben und für sich selber feststellen, ist das ein Unterschied? Und wenn ja, welcher? Oder mache ich vielleicht sogar auch mal beides? Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Low-Cuts auf Spuren und cutte da gewisse Frequenzen weg. Ich kenne einen Kollegen, der hat mir gesagt, nee, ich mache es genau umgekehrt. Also er boostet jetzt nicht, aber er lässt alles da. Weil seine Philosophie ist, alles, was im Signal drin ist, das gehört da auch hin und das soll auch bleiben. Und was soll ich sagen? Seine Mixe klingen auch gut. Und das macht wirklich viele, viele Engineers und Komponisten aus, indem die einfach selber Dinge ausprobieren. Denn früher gab es kein Internet, wo man einfach mal gucken konnte, hey, wie kriege ich jetzt eine Gitarre fetter? Nein, man musste selber ausprobieren. Und sicher hat man dem einen oder anderen über die Schulter geschaut, aber auch viel, viel selber ausprobiert und rumgefuchst. Und irgendwann hatte man seinen eigenen Sound. Und auf einmal kommen Leute und sagen, boah, das, was du da machst, das gefällt mir. Kannst du mir das mal zeigen? Und dann ist man selber derjenige gewesen, der das anderen gezeigt hat. Und auf einmal hatte man wirklich einen eigenen Workflow, einen eigenen Sound. Ich für mich habe zum Beispiel einen Kompressor gefunden, den ich sehr gerne nutze, weil er sehr einfach zu bedienen ist, den man aber nicht zu krass anfahren darf, weil er dann anfängt zu verzerren. Und was sich heutzutage im tontechnischen Bereich tut und wie schnell, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hatte einen Kollegen, der ist aus dem Kreativbereich rausgegangen und ist Lehrer geworden. Ein paar Jahre später wollte der wieder einsteigen und wieder ein bisschen Musik machen und sagte, Tim, ich war jetzt 5 Jahre draußen. Das ist ja der Wahnsinn, was da alles passiert ist. Ein anderer Aspekt, wirklich sein Wissen zu erweitern, ist vielseitiger zu sein, vielseitiger in seiner Kompetenz und somit vielleicht auch für andere Aufgaben gebucht zu werden oder gebucht werden zu können. Hier nochmal ein kleines Fazit. Nur um die Musik besser klingen zu lassen, muss man nicht zwangsweise ein Tontechnikstudium absolvieren. Es kann einen natürlich aber viel weiterbringen und den Horizont erweitern. Möchte man sich aber gezielt in einigen Punkten weiterbilden, gibt es sicher andere Möglichkeiten. Aber egal was du machst, du musst immer ein großes Maß an Eigeninitiative und Eigenleistung einbringen.